weil das Tolerantste, was ich, glaube ich, von dem Gleichaltrigen in meiner Schule gehört habe, war, also ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber das mit dem Analsex. Oh.
Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
Mein Name ist Ansgar Riedisser.
Und das ist die 50. Folge Männerkitsch. 50 Jahre Männerkitsch.
Ein halbes Jahrhundert. Länger als wir beide zusammenleben. Und wir nehmen euch mit auf unsere kleine Party, die wir zu zweit Corona-konform geschmissen haben. Wir haben uns einen Abend lang hingesetzt und haben getalkt über Outing, Gruppenzwang.
Wir dachten auch gleichzeitig, dass es doch irgendwie nett wäre, mal wieder ein bisschen persönlicher zu werden, nachdem wir jetzt zuletzt so sehr krasse thematische Schwerpunkte hatten, die zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich lagen, was auch Folgen sind, die wir euch sehr, sehr empfehlen würden. Gleichzeitig dachten wir aber, es wäre doch nett, wenn ihr uns mal wieder ein bisschen mehr zu fassen kriegt und ein bisschen so hört, was uns gerade beschäftigt. Und deswegen haben wir auch über unter anderem über unsere eigenen Körper zum Beispiel gesprochen.
Max erzählt zum Beispiel, wie er so zu Brustbehaarung steht. Das fand ich sehr spannend.
Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
Wollen wir noch ganz atmosphärisch anstoßen?
Oh, die klingen nicht so gut.
Cheers. Wir haben ein bisschen einen Sitzen, wir sind ein bisschen auf Nikotin und es ist Wochenende. Also eigentlich ja
alles... Ich bin nicht auf Nikotin, Mama. Ich habe tatsächlich immer versucht zu vermeiden, solchen Männerklischees zu entsprechen. Dann ist mir aufgefallen, ich mag einfach Bier und Whisky viel lieber als Wein und andere Alkohol.
Prosecco.
Zum Beispiel.
Also ich denke mal, dass so dieser ganze so... männliche, heteromännliche Habitus, dass ich da schon doll mitgespielt habe, auch weil es mir selber Spaß gemacht hat und weil ich gesehen habe, dass es in Gruppen funktioniert. Laut sein, die beste Pointe haben, über Frauen sprechen, so sich als rational präsentieren, anderen irgendwie so, weiß ich nicht, so... Diese ganzen Sachen, die man ja, die heute gern zusammengefasst werden unter toxischer Männlichkeit, waren auf jeden Fall alle Sachen, die ich gut spielen konnte und die ich, damit will ich mich jetzt gar nicht aus der Schuld reden, dass ich das Spielen nenne, weil ich habe die damit ja natürlich auch gelebt, dadurch, dass ich die halt einfach gemacht habe. Das sind aber gleichzeitig Sachen, wo ich gemerkt habe, so schnell wie ich sie angenommen habe, so schnell könnte ich sie auch wieder ablegen.
Hast du das Gefühl?
Vielleicht spreche ich deshalb von Spielen. Ich, natürlich nicht zu 100%. Ich glaube, so ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall immer noch so sehr tief in mir drin. Dass wenn ich zum Beispiel so dieses, was du immer so krass so dieses Hetero-Talk nennst. Dass wenn einer, ich merke schon, wenn einer mich so richtig ankumpelt, dann gehe ich da natürlich mit.
Was heißt denn ankumpeln genau? Wie funktioniert das? Das ist immer ein großes Mysterium für mich gewesen. Was heißt denn ankumpeln?
Na, Ankumpel funktioniert schon mal nicht, wenn du mich mit deinem Whisky-Glas und hochgezogener Augenbraue so anstarrst. So geht's schon mal nicht.
Okay, was müsste ich machen? Also ich stelle mein Whisky-Glas weg, so.
Ja,
ich nehme meine Augenbraue
runter. Ankumpel-Schule.
Okay, soll ich noch einen Kapuzenpullover holen oder geht das so?
Komm, wir probieren es mal kurz ohne. Mhm. Wenn es gar nicht geht, sage ich dir Bescheid und holst du dir noch ein. Okay, lass mich mal überlegen.
Wo treffen wir uns? Wo ist der beste Ankumpelort?
Der beste Ankumpelort, der kann überall sein. Also das ist erstmal schon so ein Mindset. Du kannst mich sogar übers Telefon ankumpeln, wenn du willst. Gut, wir können uns einen fiktiven Ort überlegen. Wir treffen uns jetzt so zufällig. Ja, perfekte Situation. Wir haben beide eine Freundin. Mhm. Und unsere Freundinnen kennen einander.
Ja.
Und darum treffen wir uns zu so einem Double Date und wir beide kennen uns noch nicht. Wir sind beide plus eins.
Okay.
Und Ansgar unterdrückt gerade den Würgereiz die ganze
Nein,
Zeit.
Ich lache innerlich. Ich bin intrigued.
Ja. So, wir sind jetzt beide plus eins und dann laufen die beiden vor und dann merkst du schon mal, wie sehr dann die andere Person sich dann sofort zu dir bewegt, dass so ganz klar ist, okay, wir beide laufen jetzt zusammen, weil die beiden so, die Frauen quatschen da vorne und jetzt sind wir beide halt hier hinten, so die Männer, die so dahinter gehen und dann sofort anfangen zu quatschen. Und da allein schon an der Körpersprache, wie selbstverständlich man sich dazu stellt oder ob halt eine Person zum Beispiel noch versucht zu gucken, okay, können wir nicht auch zu viert nebeneinander laufen, wollen wir jetzt nicht aufsplitten, wollen wir nicht irgendwie, dass wir jetzt einfach die Pärchen austauschen, ich unterhalte mich mit der Freundin von der anderen oder so. Und wenn das zum Beispiel nicht passiert, sondern der Typ sich dann sofort, nee, komm, wir beide laufen hier mal nah, was geht so bei dir, ey, das ist schon mal so total krass angekumpelt. Dann ist man sofort drin. Und da sind wir zum Beispiel noch gar nicht auf einer Gesprächsebene. Das
genau, und jetzt nur bei Körperhaltung. Jetzt habe ich die richtige Körperhaltung. Ich habe dich jetzt angekumpelt, unsere Freundin Lahm, da irgendwo, ne? Ja. Laufen wir irgendwo hin. Und wir sind so, wir laufen hinterher. So. Womit fange ich am besten an? Was sage ich am besten? Ey. Guck, wie gut ich im Hetero sein bin. Hey, na?
Ey, ich finde es gerade so schwierig, mir jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen.
Ja, geht nicht, ne? Du hast nicht das Gegenüber, was mitkumpelt. Das braucht man wahrscheinlich.
Voll. Das ist so ein... Ja, da sind wir wieder, was wir ja auch immer ansprechen wollen bei Männerkitsch, dass es halt so eine krasse Selbstverständlichkeit ist. Also das kann ja einfach so in diesen Gruppen, das kann halt sofort passieren und man ist sofort drin, ohne es zu merken.
Ja, also ich hab schon immer wieder so missglückte Kumpelversuche bemerkt, wo ich dann nicht so genau wusste, was ich damit anfangen soll. Also irgendwie, wenn Leute dann so versuchen, mit mir so Witze drüber zu machen, wie zum Beispiel, ey, du meinst doch sicher die Situation, wenn man neben der Frau aufwacht und ich bin so, nein, die meine ich, nicht. Aber ich glaube, was jetzt zu diesen ganzen witzigen Rumgekumpel-Sache, die jetzt so unbefriedigend verlaufen ist, ich weiß immer noch nicht, wie ich kumpeln soll.
Sorry.
Was mir da, glaube ich, dran auffällt, ist, wie grundsätzlich so eine Erfahrung, lange ungeoutet zu sein, mich beeinflusst hat. So, weil ich hätte ja eigentlich permanent das Gefühl, es gibt so ein Teil von mir, den ich verbergen muss. Und wenn man den so lange verbirgt, glaube ich, kriegt man auch schnell die Illusion, dass das so der eigentliche Teil ist von dir. Also das ist so, dein eigentliches Ich ist verborgen und du bist ja quasi die ganze Zeit dabei, jetzt was zu spielen. Und dieses Bewusstsein geht ja selten weg, ne? Auch in Alltagssituationen, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist einfach jetzt nur im Matheunterricht oder so. Und konzentriert sich auf was anderes, gibt es trotzdem häufig dann so kleine Situationen, wo ich das Gefühl hatte, immer in der Schule zum Beispiel, ich muss jetzt aufpassen, dass ich so dazugehöre. Also ich habe zum Beispiel ja auch mich dann eben genauso angezogen, wie die anderen Leute auch, mehr oder weniger. Irgendwie so, ne, so Jeans, die nicht zu eng sitzen auch, Kapuzenpullover und so weiter. Also eher so ein bisschen so halt praktisch, ohne dass man jetzt genauer darauf guckt, wie es aussieht. Und hatte dann in sehr vielen Situationen so das Gefühl, es ist eigentlich so eine Art, wie wenn man so undercover ist. Also man weiß, man gehört nicht komplett dazu, aber weiß auch, dass, also ich hatte immer das Gefühl, so, dass es eben einfach so ist. So. Also das ist irgendwie so völlig... ohne dass ich das hinterfragt hätte. Das ist eben irgendwie dann so ein, dass ich wusste, okay, Situationen, in denen man das stark merken würde, dass ich nicht dazugehöre, wie eben so Hetero-Kumpel, muss ich vermeiden, weil mir das auch nie gelegen hat, so. Aber es kam mir auch immer so ein bisschen so dangerous vor. Was ich auch vermeiden muss, ist irgendwie wenn man zu privat wird mit den Leuten. Also ich habe mich ab einem bestimmten Punkt, und das fällt eigentlich ziemlich genau zusammen mit dem Punkt, an dem ich mir bewusst wurde, dass ich nicht hetero bin, habe ich mich immer weniger auch außerhalb der Schule mit Leuten getroffen. aus der Schule. So. Das war dann irgendwie, ist dann so abgeebbt. Obwohl ich mich in der Schule gut mit den Leuten verstanden habe und dann auch so occasionally mal irgendwie auf einer Geburtstagsfeier war oder so, aber es war nie so, dass ich so richtig drin war. Ich habe auch dann nie irgendwie so diese ganzen Dinge, die die Leute außerhalb der Schule gemacht haben. Tanzkurse zum Beispiel, ist ja auch eine wahnsinnig hetero Veranstaltung so. Ne, der Mann muss hier führen und die Konversation machen.
Ja, du meinst so Standard-Tanzkurse, jetzt genau. Nicht Ballett.
Ja. Genau, ja, das, sowas habe ich dann nie mitgemacht, sondern ich habe mich da immer so ein bisschen rausgezogen. Und es war dann auch irgendwann, ich habe dann auch in der 12. Klasse irgendwann mal mit Leuten darüber gesprochen, wo sie dann meinten, ah, wir haben so eine krasse Klickenbildung in unserer Stufe, aber du gehst irgendwie nirgends dazu. Und ich dann so, ja, okay, stimmt. Also ich habe ja irgendwie überall so ein bisschen Anschluss gehabt, aber nirgends so richtig intensiv und hatte da auch immer das Gefühl, so es ist so ein bisschen, ich gehöre nicht so 100% dazu. Und ich glaube, aus diesem quasi Undercover-Status kommt auch so raus, dass ich immer denke so, hä, du musst doch keine Geschlechterrollen erfüllen. Pff, du kannst doch quasi annehmen, was du willst. Aber das ist natürlich, glaube ich, nicht die Erfahrung, die die meisten Leute machen.
Und hattest du das Gefühl, dass du jetzt nach deinem Outing nochmal Freundschaften neu gelernt hast oder neu lernen musstest?
Ja, voll. Also nicht, dass ich sie neu lernen musste, sondern es ist einfach so, ich habe da auch mit einigen Leuten, die ich davor schon kannte, gesprochen, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, es ist viel, viel, viel besser geworden, die Freundschaft, als vorher. Und die waren so, hä, was hat sich denn geändert? Hat sich gar nichts geändert. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es so, so extrem tief eingegriffen hat in meine Weltwahrnehmung quasi. Also so, so die simpelsten Sachen. Also einfach nur so Spaß haben in einem Gespräch hat sich anders angefühlt als vorher. Weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, vielleicht findet die Person was raus und dann ist möglicherweise diese Freundschaft kaputt. Das war vorher immer da, dass ich das Gefühl hatte, okay, alle, also 100% meiner sozialen Beziehungen sind möglicherweise dadurch, dass ich eben so einen komischen Undercover-Status hatte, sind möglicherweise brüchig. So. Die könnten weg sein. Das war bei keiner einzigen so, als ich mich geoutet habe, aber das konnte ich vorher nicht wissen, weil es ja auch wirklich einen großen Teil so meiner Teenager-Jahre eingenommen hat, so dieses Bewusstsein. Von dem her, ja, das hat sich schon extrem geändert. Und so die meisten engeren Freundschaften, die ich habe, sind auch danach erst so geworden, wie sie jetzt sind. Also ich habe ein paar von davor, aber so viele von denen sind danach erst entstanden. Und das ist natürlich schon, ja, du zum Beispiel, Max. Wir machen uns davor auch nicht so, wie wir uns jetzt mögen, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, wir waren einander nicht ganz geheuer.
Richtig, glaube ich auch. Aber ja, um auf dieses Geschlechterding zurückzukommen, ich glaube, das ist eben schon ein großer Teil davon, dass es quasi, auch an meiner Schule gab es schon, waren so die Freundeskreise schon bis zum Ende eigentlich in Mädchen und Jungs aufgeteilt. Also es gab so einzelne Leute, die so quasi hin und her gewechselt sind, die dann irgendwie Mädchen, die mit Jungs rumhingen, weil sie das coole Mädchen sind, so wie es ja auch in wahnsinnig vielen Filmen vorkommt. Das gab es einfach. Aber es gab nicht oder wenig so Kreise, die tatsächlich sich durchmischt haben. Das war dann meistens eben, wenn irgendwie dann die eine aus der Mädchenklicke mit dem einen aus der Jungsklicke zusammen war, dann hingen die plötzlich alle zusammen rum. Und davor hat man sich halt auf Geburtstagsfeiern gesehen, aber es war klar, so befreundet, so richtig eng befreundet sind eben die Jungs untereinander, die dann auch alle Videogames spielen auf ihrem eigenen Server, geil. Und die Mädchen, die dann irgendwie whatever die gemacht haben. So. Aber dadurch, dass es irgendwie auch da nicht klar war, zu wem ich denn jetzt gehöre, weil ich mich auch irgendwie meine Interessen lagen irgendwie weder im einen Bereich noch im anderen Bereich, sondern das war so komplett outlandish in dem Art, wo ich herkomme, dass man Literatur machen will zum Beispiel. Das war so crazy.
So die Interessen von so einem 50-jährigen Professor.
Ja, höchstens. Oder einfach, oder tatsächlich einfach von, also ich habe auch mal den Satz gehört, das ist einfach ein bisschen irre. Wie kommt man denn auf sowas? Nachdem die Leute
Ja,
irgendwie einen
okay,
Text von
aber
mir
das ist
gelesen
dann
haben.
wieder so ein Landding, oder? Dass es dann so, als so ein bisschen irre geframed wird, wenn man halt gerne mal ein Buch liest.
Naja, ich habe das ja auch, ich habe dann ja auch selber Dinge geschrieben. Das war das Komische. Und dann auch noch Gedichte,
Ja,
das war
Land.
wirklich crazy. Das war wirklich crazy. Aber ja, keine Ahnung. Hast du denn groß rum erzählt, dass du hier schöne Geschichten schreibst in deiner Freizeit?
Ja. Und ein bisschen, aber es ging ja auch bei mir erst recht spät los, dass ich auch so Wettbewerbe und sowas mitgelaufen bin.
Mitgelaufen, klingt, als wärst du so ein Rennpferd.
Ja, auf Wettbewerben mit Texten gerannt. Und davor habe ich ja so dieses ganze Tagesspiegel-Dings gemacht, dass ich da geschrieben habe für den Jugendblog und so.
Journalismus sehr
Und
männlich.
Journalismus darf man als Mann machen, darum musste ich mich da jetzt nie irgendwie groß verstecken oder irgendwas.
Okay.
Gibt's noch was, was du schon immer mal einen heterosexuellen Mann fragen wolltest?
Ich habe immer das Gefühl, das ist alles so ein bisschen, also der ganz ideale Fall für mich ist, dass es alles so ein bisschen vorläufig ist. Also dass alles so diese ganze, dass man jetzt sagt, hey, es ist ein super großer Teil meiner Identität, homosexuell zu sein, ist so ein bisschen, das müsste so nicht sein an sich. Und es müsste in der idealen Welt auch diese Begriffe nicht zwingend so scharf definiert geben. Dass wir jetzt hier sitzen und sagen so, jetzt mal fragen an den Heteroman. Das ist ja ein crazy, mein unbekanntes Wesen. Im Idealfall brauchen wir das nicht. In dem Fall, in dem wir uns jetzt befinden, brauchen wir das unbedingt. Denn nur so kann man ja sagen, so kann man ja quasi auf den Begriff bringen, warum meine Experience in der Schule zum Beispiel anders war als deine. Das geht halt schon zum großen Teil darauf zurück, vielleicht nicht mal auf Homosexualität, sondern auf darauf, dass es nicht selbstverständlich war. So, weil das Tolerantste, was ich glaube ich von einem Gleichaltrigen in meiner Schule gehört habe, war, also ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber das mit dem Analsex, oh, so, es ist so, okay, wow. Fuck. Es ist halt schon Homophobie, aber halt
Verkleidet.
so ein bisschen verkleidet. So ein, guck mal, das ist ja voll schlimm, wie die Sex haben. Das ist ja voll unnatürlich. Das hat er nicht gesagt, aber das ist so ein, so. Und ich glaube, daran liegt es, dass es sich dann eben so stark unterscheidet. Und das ist vielleicht auch meine Situation. Also ich kenne andere an meiner Schule, einen anderen, dem es dann ein bisschen anders ging, glaube ich. Genau, in meiner idealen Welt bräuchte man diese Begriffe nicht, aber man braucht sie eben im Moment aus politischen Gründen trotzdem.
Für mich ist ja auch schwer, ne, dass ich immer darauf reduziert werde, wie gut ich aussehe und dass ich so wahnsinnig gut im Bett bin. Das will ich ja auch nicht hören den ganzen Tag, ne? Die sollen ja auch einfach mal
Wie, wie,
den
wie schön, wie
Menschen
schön, dass,
sehen
wie schön, dass
hinter
du das
dem
zur
Körper.
Abgrenzung von mir sagst.
Überhaupt nicht zur Abgrenzung. Das war, ich konnte relaten. Ich wollte sagen, ich kann total relaten. Wie gesagt, ich will auch einfach mal als Mensch gesehen werden und nicht als
Nicht als Hottie.
und nicht als Hottie immer.
Diese Hottie-Phobie. Findest du dich denn hot?
Oh. Darüber habe ich letztens gesprochen, weil ich finde mein Gesicht hot, aber nicht meinen Körper. Wie geht's dir? Weil jetzt so, als wieder so warm war und da war dann wieder so, okay, am See und dann war ich auch noch in Leipzig und die baden da immer alle nackt und ich war so, okay, ich stelle mir nichts Beschisseneres vor, als irgendwie nackt mit anderen Leuten in den See zu gehen. Ich will das nicht. Und darum habe ich da wieder ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, so mein Gesicht gucke ich mir ganz gerne mal im Spiegel an, aber den Rest eigentlich selten.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein. Ich glaube, es hat viele Effekte, dass man sehr viel später anfängt, von sich selbst in Dating-Kontexten zu denken.
Erstmal richtig allgemein werden.
Ja, ich komme gleich zurück aufs Spezifische.
Okay.
Also, ich habe ja im Prinzip erst mit 19 angefangen, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass ich daten und datebar sein könnte, quasi. Und deswegen bin ich es, glaube ich, immer noch nicht, obwohl es jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist, immer noch nicht so richtig an den Gedanken gewöhnt, dass Leute gerne mit mir schlafen wollen könnten. Weil ich dachte immer so, ich bin halt irgendwie so ein relativ unkörperliches Wesen, das rumläuft und vielleicht im Idealfall ein paar kluge Dinge sagt und vielleicht ist es witzig, aber so dieses ganze körperliche Ding, daran bin ich ja nicht beteiligt. Das machen ja so diese Hetero-Leute untereinander und dann viel Spaß dabei. Dass ich dann natürlich auch mitspielen kann, ist so sehr drin, aber ich bin da, glaube ich, noch in so einem komischen Vorstadium, dass ich immer, wenn Leute irgendwie dann doch mal sagen, so, wenn ich doch merke, dass Leute mich attraktiv finden, denke ich so, ah, kann schon sein. Aber ich habe noch keinen, in dem Sinn keinen Selbstwert entwickelt, glaube ich, in dem Punkt.
Ich glaube, und deshalb sind wir halt auch beide so ehrgeizige Wichser, weil wir halt immer
Was?
denken,
Weil, Moment,
könnte nur,
warum sind wir ehrgeizige Wichser?
weil wir halt,
Meinst du jetzt, wir wichsen Ehrgeiz? Nein. Okay.
ehrgeizige,
Moment mal.
okay,
Wow,
Entschuldigung,
ganz steile These.
ehrgeizige Pupsnasen von mir aus, weil wir halt denken, wenn wir halt die ganze Zeit so mega viel worken, Inhalte machen, Podcast, bum, 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 also mir geht's zumindest so.
Ah, jetzt ruft dich
Ich
jemand
werde
an, weil du
angerufen.
beliebt bist.
So.
Geh mal
Vor
ran,
allem
wir
eine
haben's on
unbekannte
tape.
Nummer. Dalbert?
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich mach's ja gut mit Ihnen. Wenn Sie chillen, Sie wissen, was ich meine, oder?
Ich glaube, wir werden gerade über Marco Fono angerufen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Kennst du
Oh,
Marco Fono?
ja, das war in den Nullerjahren ganz groß.
Ja, ich werde gerade wirklich über Marco
Das ist ja
Fono
hilarious.
angerufen, während wir aufnehmen. Das ist ja großartig. Mach noch mal was.
Was ist das? Es qualmt und es riecht nach Harz.
Ey, vor allem, es ist jetzt schon das zweite Mal in 2 Wochen, dass ich bei Marco Fono angerufen werde.
Das
Ich
ist wohl
schon.
ein Scherzkeks.
Ha?
Ich meine, Jugendsünde, Schwämmchen drüber. Marihuana, Maralira, wie das heißt, was man raucht und das grüne Zeug, das man raucht und das
Ich
qualmt
nehme gerade mit
und
Ansgar
wenn
Podcast
sich da
auf. Schick mir gerne mal eine WhatsApp.
Ja, Max hat witzige Freunde, kann man gar nicht anders sagen.
Aber kennst du das nicht? Also ich gehe schon oft davon aus, dass Leute überwiegend mit mir schlafen, weil ich sehr viel arbeite, versuche ein bisschen klug zu sein, fleißig studiere und irgendwie ja so krass Leben performe.
Hätte das schon mal jemand so gespiegelt, dass sie mit dir schläft, weil du so
Wegen des
fleißig an der Uni bist?
Podcasts andauernd.
Und ja,
Ich schlafe mit
Lila.
dir nur wegen Männerkitsch.
Ja, vielleicht ist so ein Ersatzding, ist ja ganz küchenpsychologisch jetzt, ne?
Mega küchenpsychologisch, aber sowas dachte ich zumindest immer, dass es schon so ein bisschen so
Okay,
ein
verstehe.
Ersatzding ist. Also halt so Inhalte statt Körper.
Inhalte, ich liebe Inhalte. Ja, ja, vielleicht ist es so ein.
Also, weil
Ach, keine Ahnung,
ich
ich
habe halt
weiß es
kein
nicht.
negatives Bild von meinem Körper. Ich denke halt einfach, das ist halt was, das kommt halt so mit zu dem, was ich noch sage. Das gehört so zum Paket dazu.
Ja.
Das ist so, ich sag was und wenn du das attraktiv findest, cool, und mein Körper kommt dann noch so hinterher. Hi, ich bin's.
Ja, ich weiß nicht genau, also wir sind ja schon auch so schlimme Intellektuelle, die, glaube ich, sehr dazu tendieren. Ich glaube auch andersrum wären Leute ja eher so ein bisschen befremdet, wenn wir jetzt extrem Bodybuilding betreiben würden, zum Beispiel, oder? Also ich kann mich erinnern, dass ich mit Leuten, die ich so, also teilweise kann ich die sehr gut, teilweise kann ich die nicht. Und einer davon hat dann erzählt, dass er jetzt eben angefangen hat, sehr zu trainieren. Und um sich darauf richtig einzulassen, auch so richtig mit Trainingsplan, Ernährungsplan, Proteine, Proteinshakes trinken und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich das wirklich seltsam fand. Weil, hä? Der ist doch. Hä? Das hat er doch nicht nötig. So. Und das jetzt im Rückblick ist natürlich schon auch sehr stark ein Ausdruck davon, wie ich Männlichkeit quasi definieren würde. So eine intellektuellen Männlichkeit, dass man sagt, hey, dann sag halt was Kluges, dann mach dir halt kluge Gedanken, dann was auch immer, sei halt quasi immer up to date mit den coolen Serien, die es gerade gibt. Aber es hängt nie Männlichkeit für mich bei den Leuten, mit denen ich so zum Beispiel an der Uni rumhänge, hängt es selten daran, dass sie muskulös sind oder so. Oder dass sie ein bestimmtes Körperbild erfüllen. Mhm. Was ja auch schon wieder einfach viel sagt darüber,
ja,
wo ich mich so bewege.
Voll. Ich glaube, ich habe halt sehr in mir drin dieses so Bild, das mir durch Filme suggeriert wird vom gesunden Körper.
Arnold Schwarzenegger.
Genau, also der gesunde Körper.
Mega gesund.
Naja, natürlich ist Arnold Schwarzenegger völlig überzogen, aber das sieht man ja auch.
Ja.
Aber was dir als gesunder Körper präsentiert wird, ist in halt Filmen, wo irgendwie ein Strand vorkommt und Leute an einem Strand. Da werden die dann, das ist ja die häufigste Szene, wo Menschen ohne Klamotten dir gezeigt werden. Ja. Und das, was dir da als gesunder Körper suggeriert wird, ist halt nicht das, was ich hab. Und das macht es halt einfach so ein bisschen schwer.
Ja, verstehe.
Aber du hast recht, das ist sehr küchenpsychologisch geworden. Ja. Aber siehst du, das ist halt auch, weil wir über Körper reden. Das ist
also ich hatte, glaube ich, nie einen Ort für so, wenn ich Zweifel hatte, ob mein Körper richtig ist, dann war das immer so ein, ja, hab dich nicht so, quasi, weißt du? Mhm. Dann war das immer so ein, keine Ahnung. Ich weiß noch, da war ich noch ein ziemlich kleines Kind, da hat dann irgendwie so ein, da war ich wegen irgendwas, keine Ahnung, Erkältung oder irgendwas, beim Arzt und der meinte, und ich war halt so 9, der hat so auf meinen Bauch gezeigt und meinte, ach, der erste Rettungsring. Ich war so, wow, fuck.
Du warst dick mit 9?
Nein, ich war überhaupt nicht dick mit 9. Ich war halt nur nicht so völlig
ja,
gerade quasi.
Alter, das ist ja crazy.
Aber das hat mich zum Beispiel irgendwie sehr, sehr lange verfolgt, so dass Leute plötzlich so sagen, so, hey, also, nö, du bist eigentlich ein bisschen zu dick.
Boah,
crazy. Das hat mich wirklich sehr lange verfolgt. Aber es war dann immer so ein, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das ausdrücken soll, quasi. Mhm. Dass ich mir dann da irgendwie, dass ich da mir Sorgen gemacht habe, quasi. Ob das jetzt stimmt. Was natürlich irgendwie aber bei Frauen schon noch viel krasser vorkommt. Also Frauen sind, glaube ich, soweit ich von meinen Freundinnen weiß, viel mehr solchen Bewertungen ausgesetzt, auf jeden Fall.
Ja.
Und gleichzeitig hat sich darum da dann schon eine sehr große Diskussion angesammelt.
Mhm. So.
Weil es eben so ein sehr großer Teil im Leben immer noch von vielen meiner Freundinnen ist, dass Leute einfach ungefragt ihren Körper kommentieren können,
ja,
hat sich darüber eine sehr große Diskussion angesammelt. Darüber nachzudenken, glaube ich, als Mann, ob man sich wohlfühlt mit dem eigenen Körper, ist viel weniger selbstverständlich und viel weniger präsent. So. Es gibt viel weniger Leute, die das öffentlich machen.
Voll. Ich finde es auch total schwierig, weil ich so wenig Vergleichswerte habe, was so über Körpernachdenken und sowas angeht, weil ich mich nicht erinnern kann, mit meinen Freunden mal darüber geredet zu haben, so wie fühlt ihr euch eigentlich mit euren Körpern, liebt ihr eure Körper oder so, oder hört ihr manchmal Shit für euren Körper? So die ich habe halt auch natürlich so ein sehr verzerrtes Bild, dadurch, dass ich halt gearbeitet habe in einem Bereich, wo konstant mein Körper eine Rolle gespielt hat.
Als Model,
um genau,
das kurz zu ergänzen. Ja.
So, und irgendwie kommentiert wurde.
Hm.
Oft positiv, aber auch gerne mal so, bist halt ganz schön groß, viel zu breite Schulter, passt hier nicht rein oder so.
Hm.
Kam schon auch sehr oft vor.
Aber es ist ja auch interessant, dass man quasi, wenn man dann solche Unsicherheiten hat mit dem Körper, dass man offensichtlich diese ganze große Diskussion, die ich auch immer wieder einfach mitkriege, über Frauenkörper einfach nicht adaptieren kann anscheinend, oder? Weil es gibt ja da dann irgendwie so ganz viele, also auch über Social Media kriege ich das viel mit, so Begriffe so Body Dysmorphia zum Beispiel, dass man den eigenen Körper sehr verzerrt wahrnimmt. Das könnte man da jetzt ja auch anwenden, aber trotzdem finde ich das immer sehr schwierig, das dann rüber zu übersetzen quasi, weil ich denke immer so, ja, aber das ist ja für Frauen oder von Frauen.
Ja, weil es doch immer noch so viele Bereiche gibt, wo viel weniger etabliert ist, dass Männer sich mit ihren Körpern überhaupt beschäftigen oder um die kümmern. Hm. So, es gibt ja trotzdem immer noch das Bild von dieses so Mallorca-Selbstbewusstsein von irgendwelchen Typen, so Dadbot zum Beispiel, was ja auch so ein Social-Media-Trend war, dass halt eine Zeit lang ist halt so als heiß galt, diesen Dadbot, also dass du vorne so ein bisschen Bäuchlein hast, gemütlich. So, das sind ja die Sachen, die man groß mitkriegt und wo es ja auch sehr wohl darum geht, dass halt einfach auch ganz viele Männer, es viele Männer gibt, die zelebrieren, dass sie halt nicht aussehen wie Brad Pitt. Und das ist ja erstmal was Cooles. Aber natürlich überschattet das auch selbstverständlich, dass es sicher auch viele Männer gibt, die nicht so glücklich sind und denen auf die Nerven geht, dass sie halt auch nur die Men's Health und die GQ haben, um Männerkörper anzusehen. Ich fände ja toll, wenn sich einfach mal die gesamte, die Feuilleton-Redaktion der Zeit, alle Männer sich einfach mal nackt in der nächsten
einfach, warum genau? Um so Kultur und Körper wieder genau, in Einklang zu bringen?
Einfach mal zu zeigen, so, wie sieht denn so ein Männerkörper aus und muss es denn, obwohl ich glaube, Giovanni Di Lorenzo ist richtig ripped.
Hier ein kurzer Einwurf von Max aus dem Schnittraum. Giovanni Di Lorenzo gehört zu den einflussreichsten deutschen JournalistInnen. Er ist Chefredakteur der Zeit und Mitherausgeber des Tagesspiegels hier in Berlin.
Er fährt 4 Stunden E-Bike am Tag. Nee, Peloton.
Kann ich den mal einladen?
Der macht dieses Fitnessprogramm von Patrick Bateman aus American Psycho.
Das ist auch so eine gute Referenz. Wo ist er dir über den Weg gelaufen?
Ich habe ihn letztens wieder gesehen mit seinem aufgeknöpften Hemd und der Brustbehaarung und dann dachte ich, okay, ich denke zu
sehen. So in echt? In nein, echt oder in,
aber das ist doch auch bei allen mit diesem Zeit-Newsletter und so, wenn der da sein Foto mit dran kleistert, dann macht er das immer noch mit diesem einen Foto, was es von ihm gibt, wo so seine Brustbehaarung aus dem offenen weißen Hemd rauswuchert.
Und das ist jetzt positiv oder ist es negativ für dich?
Nö, ich sag das erstmal, das ist erstmal so ein Gefühl, was da ist. Und das muss man ja jetzt auch gar nicht wieder so einordnen, ne? Das kann ja auch erstmal so ein Gefühl
sein. Du lügst doch.
Ja, aber darf man doch auch mal. Einfach mal lügen und jetzt so hier Dinge behaupten, so. Und mit diesem Giovanni Di Lorenzo-Gefühl bin ich letztens so ein bisschen durch die Straße
gelaufen. Findest du mir das erstrebenswert?
Eher sein?
Nein, Brustbehaarung.
Spannendes Thema, Brustbehaarung.
Ja, oder?
Ja. Also ich finde, das Stadium an Brustbehaarung, das ich jetzt gerade habe, finde ich nicht befriedigend. Weil
das ist so ein geiles Zitat.
Ich liebe das. Ich bin noch auf dem Stand eines 17-Jährigen. Ah. Ich habe so Flaum, Brustflaum. Und das ist, finde ich, so das Unsexyste, was es gibt. Und darum,
du musst schon entweder oder haben, ne?
Entweder oder. Und ich habe keinen Bock zu rasieren. Ich will nicht so eine Person sein, die ihre Brust rasiert. Und darum muss jetzt Full Throttle.
Der große Struggle, den ich immer habe, ist, dass mit Brustbehaarung auch so Rückenbehaarung kommt und das finde ich schlimm.
Voll. Vor allem, da spielen ja auch Gene so eine große Rolle und mein Opa hat einen komplett behaarten Rücken.
Ja, tatsächlich fürchte ich, das wird bei mir auch kommen.
Also wenn es erst so mit am Horizont 70 aufziehen. Kommt, dann ist
ja ich sehe es schon sehr viel früher
am Horizont. Die Party eh vorbei, aber früher wäre es schon hart.
Ja, ich sehe das schon. Ey,
wollen wir uns dann gegenseitig den Rücken rasieren? Da muss niemand davon wissen. Wir treffen uns einfach so ganz mysteriös einmal die Woche zum Abhängen. Und dann rasieren wir uns immer gegenseitig den Rücken und erzählen uns, wie unsere Woche war. Kann ein Podcast werden, wenn es es dann noch gibt in 30 Jahren.
Ah, oh, ist romantic eigentlich. Es ist mega romantic.
Man hat dann immer als Atmo so dieses sanfte Brummen der Rasierer.
Ja. Ach so, willst du dann elektrisch rasieren, ja.
Alter, kommt drauf an, wie viele Haare du da auf dem Rücken hast.
So eine Schafwolle, das ist schwerer.
Ja, genau.
Wir müssen das Kissenfüllung verkaufen. Super, das wird toll.
Merch. Merch.
Fuck. Wow. Aber was ich, wovor ich noch mehr Angst habe, sind Nasenhaare, muss ich sagen. Das finde ich noch widerlicher.
Nasenhaare habe ich schon.
Ja, das fängt bei mir auch so an langsam.
Weißt du, warum ich Nasenhaare habe? Haare wachsen ja mehr nach, wenn man sie rasiert.
Ach shit.
Mein Vater hat Nasenhaarrasierer und ja. Ich habe in jüngsten Jahren, habe ich so als Hobby angefangen, sein Nasenhaar
rasieren. Das war eine richtig glückliche Kindheit. Das war dein Hobby. Ja, Nasenhaar drin.
Wirklich, ich habe dieses Gefühl total geliebt, weil das immer so gekribbelt hat in der Nase. Ja, und darum habe ich halt schon richtig früh angefangen, mir ganz regelmäßig die Nasenhaare zu rasieren.
Ich habe tatsächlich, um mir meinen Buzzcut zu erhalten, den ich eine Weile hatte, habe ich mir auch so einen Rasierer gekauft, da ist so ein Nasenhaar drin dabei. Das heißt, du meinst, ich sollte den lieber nicht zu verschwenderisch einsetzen.
Sei da vorsichtig mit. Das ist, ne? Da wirst du dich früher drüber, später drüber ärgern noch. Wirst du dich drüber ärgern.
Wir haben viele Dinge besprochen. Auch viele wirre Dinge. Wie es früher war bei Manekic. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ja, wir hoffen, ihr habt einen Sitzen, wenn ihr schon 18 seid.
Ja.
Wenn ihr schon 18 seid, habt ihr auch ein bisschen einen Sitzen. Und
wenn ihr nicht 18 seid, ey, voll gut, dass ihr unseren Podcast hört.
Mega gut, macht es gerne weiter. Könnt ihr also richtig ein bisschen so Limo-Zucker-High kriegen.
Genau.
So ein kleines Radler darf man ja ab 16. Und dann hören wir voneinander. Definitiv. Ruft uns gerne mit Marco Fono an, wenn ihr da
was wisst. Ja, ruft uns an.
Einfach anrufen. Ja. Ne? Jederzeit.
Wir lieben das.
Bis dann.
Tschüssi.
Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.